die Vorstellung, ich kann mir nicht mehr alles kaufen, das war für mich am Anfang voll die Abschreckung. Also das hatte ich mir im Vorhinein, dachte ich so, oh Gott. Und so, wo ich das jetzt schon über 3 Jahre lang lebe, merke ich, es ist ja eigentlich mehr so eine innere Angst, also vielleicht irgendwelche so Stimmen, die einen davon abhalten wollen, aber letztlich für meinen Alltag spielt das überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt auch so veranlagt, dass ich nie große Freude am Shoppen hatte oder so, aber letztlich merke ich, ich brauche nicht mehr. Also ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Mir persönlich gefällt es, irgendwie auch einfach zu leben. Ich stehe sehr dahinter.
Herzlich willkommen zu Himmelklar, eurem katholischen Podcast. Host bin ich, Hilde Regeniter, und zu Gast ist heute eine junge Frau, die was getan hat, was heute und schon seit längerem nicht mehr viele junge Leute machen. Sie ist nämlich ins Kloster eingetreten und Dominikanerin geworden. Mit heute 28 Jahren ist sie in ihrer Gemeinschaft im Kloster Arenberg in Koblenz mit Abstand die Jüngste. Wie sich das anfühlt, warum sie überhaupt Ordensfrau geworden ist und auch warum sie so gern auf Social Media vom Alltag hinter Klostermauern erzählt, über all das und mehr reden wir jetzt ausführlich. Schwester Clarita, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Aus Clara im bürgerlichen Leben ist mittlerweile Schwester Clarita geworden. Zumindest was den Namen angeht, klingt das ja ziemlich nah dran.
Ja, das stimmt. Das war auch bewusst so gewählt. Also bei uns ist es ja so, früher hat man den Schwesternamen zugeteilt bekommen bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Danach hat sich das mehr gelockert, wo man auch quasi die Taufe betont hat als so das Wichtigste im Leben eines Christen, einer Christin. Und dann konnte man auch den Taufnamen behalten. Und ich hatte schon immer einen guten Zugang zur heiligen Clara. Also ich finde sie eine sehr starke, beeindruckende Frau und wollte deswegen diesen Namen auch im Kloster beibehalten. Allerdings werden bei uns die Namen nur einmal vergeben und es gibt eben schon eine Schwester Clara. Und dann habe ich mich für Clarita entschieden. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass ich jetzt so ein bisschen beides dabei habe. Also das Alte sozusagen, meine Taufe, die Clara, die ich bin. Und gleichzeitig auch das Neue, das mit diesem Leben auch verbunden ist, die Clarita. Und ja, die heilige Clara geht immer noch mit mir.
Deshalb Clarita. Du sitzt hier jetzt in deiner Ordenstracht. Beschreib doch mal, was du gerade anhast.
Ja, ich habe mein Ordenskleid an. Zum einen, wir haben 2 verschiedene, eins für sonntags und eins für werktags. Ich habe jetzt mein Werktagskleid an. Wir Dominikanerinnen und Dominikaner tragen weiß und ich habe quasi ein Kleid an, dann darüber einen Gürtel und den Rosenkranz, so ein besonderes Symbol für den Dominikanerorden. Diese Frömmigkeitsform ist ja mit dem Orden verbunden. Und darüber trage ich das sogenannte Skapulier. Das sind eigentlich so 2 Stofffetzen. Waren ursprünglich mal so als eine Art Schürze gedacht. Symbolisiert heute aber auch so dieses, eigentlich den Schutz, so das Gehaltensein. Und dann trage ich noch einen Schleier. Der war in meinem Noviziat weiß. Der ist mit der ersten Profess, habe ich den schwarzen Schleier bekommen. Ja, ein Symbol für die Liebe zu Christus.
Wer sowas trägt, der fällt auf im Stadtbild, auf der Straße, vor allem auch als junge Frau. Wie ist das? Wirst du da viel angeguckt, womöglich angesprochen?
Ja, auf jeden Fall. Also mit der Einkleidung wird man ein bisschen, finde ich, so eine öffentliche Person. Also wenn Leute einen auf der Straße sehen, wenn sie sich auskennen, wissen sie, katholische Kirche. Von daher hat so dieses Ordenskleid auch was Öffentliches, würde ich sagen. Man repräsentiert etwas, nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die Kirche. Und ich werde sehr angeschaut. Und am Anfang hat es mich so ein bisschen genervt. Und dann habe ich aber so für mich verstanden oder vielleicht einen Grund gefunden, warum das so ist. Nämlich, ich glaube, dass Ordenschristen grundsätzlich ja nicht mehr so häufig in der Stadt oder so anzutreffen sind, weil die meisten sind ja älter. Das heißt, die gehen jetzt eher mal nicht in die Stadt. Und ja, also junge Ordensleute sieht man nicht so oft, weil auch nicht so viele ins Kloster eintreten. Und ich glaube, das ist für die Leute teilweise wirklich auch die erste Begegnung mit einer Ordensschwester ist. Und ich habe auch noch oft mein Fahrrad mit dabei. Von daher ist das alles eine doppelte neue Situation, quasi eine junge Ordensschwester auf einem Fahrrad. Das wirft Blicke auf sich. Ja.
Fühlst du dich denn dann selbst auch so ein bisschen wie eine Exotin? Junge Frau, Ordenstracht, Fahrrad in der Welt?
Ein bisschen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich meine, wir sind ja auch grundsätzlich in Deutschland, ist das der christliche Glaube ja mittlerweile auch eine Minderheit geworden. Also unter 50% sind getauft so. Von daher ist es ja auch einfach so, dass also die Mehrheit ist irgendwie nicht christlich und Ordensleute sind sowieso nur ein kleiner Teil so. Aber ich merke auch immer wieder, man ist ja oft so in der Gefahr, wenn man eine Minderheit ist, dass man irgendwie denkt, man ist falsch oder so. Aber da merke ich für mich, dass ich ja sehr hinter dieser Entscheidung stehe und da jetzt auch irgendwie drüber stehe über den Blicken so ein bisschen.
Wenn dich jetzt jemand auf der Straße ansprechen würde und fragen, warum? Warum hast du das gemacht? Warum bist du ins Kloster gegangen? Was wäre deine Kurzversion?
Die Kurzversion ist, dass mich der Glaube an Gott so fasziniert und auch so beschäftigt. Und ja, ich das so schön auch finde, dass ich mein ganzes Leben dem widmen wollte. Und im Kloster ja dafür auch wirklich Raum ist.
Wir setzen natürlich jetzt eher auf die lange Version, wollt's ein bisschen genauer wissen und fangen nochmal ganz am Anfang an. In deiner Kindheit nämlich, und da gibt's ja meistens so Tanten, Onkels oder sonstige, die ganz gerne mal fragen, was willst du denn später mal werden? Hast du da schon immer gesagt als kleines Mädchen, ich will mal Nonne werden, ich will ins Kloster?
Auf keinen Fall. Also das, habe ich wirklich nicht gedacht. Ich wollte als, so im Grundschulalter wollte ich gern Tierärztin werden, habe eine sehr große Liebe zu den Tieren bis heute. Und irgendwann später, als es dann auch etwas realistischer wird, so die Berufswünsche, wollte ich gern Polizistin werden. Das hat sich dann auch recht schnell zerschlagen, weil ich nicht besonders groß bin. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so, dass man eine Mindestgröße auch brauchte. Und dann fing ich eigentlich auch an, so mit 15, 16, mich auch sehr für Theologie zu interessieren. Und dann war eigentlich für mich so klar, okay, ich will der Theologie noch mehr Raum geben, ich will noch mehr Wissen, noch mehr Fragen stellen und habe dann begonnen, Theologie zu studieren, ohne jetzt einen bestimmten Berufswunsch.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, weil so auf die Idee, Theologie zu studieren, kommt auch nicht unbedingt jeder heute. Wie war denn das bei euch zu Hause? Haben Gott, Glaube, Kirche, Religion bei euch eine Rolle gespielt?
Ja, also ich komme aus einer christlich geprägten Familie. Wir waren sonntags immer in der Kirche. Ich war Messdienerin. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann in meiner Jugend auch in verschiedenen Jugendgruppen und ja, habe den Glauben. Also es gab mehrere Momente so als Kind, wo ich einmal schon so eine sehr, sagen wir mal, innige Beziehung zu Jesus aufgebaut habe. Also ich habe schon irgendwie als Kind so eine, irgendwie war das für mich klar, dass es Gott gibt und ich habe gebetet und so. Also das war für mich irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, und dann gab es natürlich auch Zeiten, wo ich mich mit Kirche sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Aber irgendwann kam ein Punkt, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, es ist mehr als eine Familientradition. Und ich glaube, dass es stimmt. Und dann war für mich so diese Auseinandersetzung oder auch dieses kritische Fragen eigentlich vorbei, sondern ich habe dann wirklich irgendwann so die Entscheidung getroffen, nee, es ist wahr. Ich glaube das.
Bevor wir jetzt auf die Entscheidung nochmal kommen, wirklich das umzusetzen, ja, ich entscheide mich dafür. Ich gehe wirklich ins Kloster nochmal einen Schritt zurück. Du sagst nämlich, du hast eine tolle Studienzeit gehabt.
Ja.
Eine, die du echt nicht missen willst. Was hast du dir aus dieser Zeit für dein Leben mitgenommen?
Ja, ich glaube, das war wirklich die prägendste Zeit. Also ich habe ja in Freiburg Theologie studiert. Und einmal war es für mich total schön, also ich war, glaube ich, 18 oder so. Ja, diese Freiheit, also von der Schule raus ins Studierendenleben, das war schon sehr schön, den Tag selbst zu gestalten, zu gucken, was ich mache. Also ich habe da ganz viel so Freiheit erlebt, würde ich sagen. Ich war aber auch direkt in der Kirchengemeinde aktiv, eben in St. Martin in Freiburg, wo die Dominikaner ansässig waren und habe mich da auch in der Gemeinde sehr engagiert und da habe ich auch ganz, ganz viel für mein geistliches Leben gelernt. Also ich habe in der Zeit angefangen, auch jeden Tag in die Messe zu gehen, habe das Stundengebet mitgebetet. Und das war auch eine Zeit, wo ich so den Glauben, also so aus meinem kleinen Umfeld in der Familie auch so in die große Weite kam. Und dann natürlich auch die unterschiedlichen Personen, gerade im Theologiestudium geht es ja auch viel um Auseinandersetzungen. Also das war eine Zeit, die auch herausfordernd war, so die eigene Position zu finden und sich hinterfragen zu lassen, die aber auch sehr schön war in diesem Reichtum von Menschen, die man kennenlernt. Ja, auch das WG-Leben im Studentenwohnheim, also es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit.
Wie ist denn dann die Idee Kloster doch so stark geworden, dass du weiter in die Richtung gegangen bist?
Also es hat mich schon als Jugendliche, also während der Schulzeit, ich kannte so das Konzept vom Ordensleben, es war mir jetzt nicht fremd und es hat mich schon immer so ein bisschen dahin gezogen, aber am Anfang wollte ich das nicht, weil ich dachte, ah, dann musst du irgendwie so viel aufgeben und das ist, also ich habe mir ganz darunter nichts Schönes vorgestellt und es hat mich auch teilweise sehr so unruhig gemacht, weil ich, irgendwie hat es mich dahin gezogen, so dieser Gottesbeziehung so Raum zu geben und das so exklusiv auch zu leben und auch oft in der Kirche, wenn da so Texte waren, Berufung der Jünger oder so. Also ich habe immer gemerkt, irgendwas hat das mit mir zu tun, aber ich wollte es nicht so richtig. Und dann kam ja so diese Studienzeit in Freiburg und da habe ich auch durch die Brüder, also durch die Dominikaner auch nochmal kennengelernt, etwas besser kennengelernt, was bedeutet denn Ordensleben? Da gibt es ja auch eine Fülle an Möglichkeiten. Und da habe ich zum Beispiel diese Facette kennengelernt und gemerkt, okay, die sind irgendwie normal und trotzdem geistig unterwegs. Und da wurden für mich, glaube ich, auch ganz viele so Klischees vielleicht gebrochen, die ich vorher so übers Ordensleben hatte. Und es wurde dann für mich irgendwie immer attraktiver, bis ich irgendwann wusste, okay, du musst es ausprobieren, um dieser Frage Raum zu geben, ob es deine Lebensform ist.
Wie haben da die anderen reagiert? Deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, Freundinnen?
Größtenteils positiv. Mit einigen Freundinnen habe ich auch schon vorher drüber gesprochen oder immer mal wieder gesagt, ja, ich überlege das und so. Also das war für einige jetzt nicht sonderlich überraschend. Für meine Familie auch nicht so. Irgendwie bekommt man ja so eine Suchtbewegung ja auch mit. Ja, und also selbst in der Schule haben Leute das auch schon so vermutet. Also es war jetzt nicht sonderlich überraschend, aber natürlich ist der Schritt, ins Kloster zu gehen, dann konkret schon noch ja, herausfordernd und ja, man weiß auch nicht so richtig, was bedeutet das jetzt. Also ich wusste das ja auch nicht, was bedeutet das. Und das haben wir dann auch so ein bisschen im Laufe des Noviziats auch gemeinsam herausgefunden, so wie viel Kontakt gibt es, wie viel nicht und wie gestaltet man das? Das ist natürlich nochmal so eine ganz andere Frage.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle tatsächlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn auch für Ordensleute gibt es eine Ausbildung in verschiedenen Stufen, bis sie sich wirklich ganz fest an eine Ordensgemeinschaft binden. Das ist von Orden zu Orden, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich. Aber meist geht's los mit dem sogenannten Postulat.
Genau.
Ist das so eine Art Probezeit?
Ja, wobei die ganze erste Zeit bis zur feierlichen Profess eigentlich Probezeit ist. Aber das Postulat ist so der erste offizielle Schritt in die Gemeinschaft hinein. Da lebt man noch als zivile Person mit, also man hat seine normalen Sachen an und versucht sich so langsam ja einzugewöhnen in diesen Lebensstil, also auch mit den Gebetszeiten, dem frühen Aufstehen und ja, das ist so die erste Zeit, die ist auch recht flexibel bei uns, also zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren. In der Regel ist es aber ein halbes Jahr.
Und dann folgt das Noviziat, das ist dann die reguläre Ausbildungszeit.
Das Noviziat ist eigentlich so die prägendste Zeit für das Hineinwachsen in die Gemeinschaft. Also mit dem Noviziat beginnt bei uns eben, dass man, also die Einkleidung beginnt, also ja, das Noviziat beginnt mit der Einkleidung. Man bekommt eben das Ordenskleid, den Schwesternamen und hat dann nachmittags Unterricht und man soll wirklich viel Zeit vor Ort sein. Also da hat man keinen Urlaub in der Zeit, man soll sich wirklich einleben in dieses Leben. Wir haben da noch verschiedene Treffen mit anderen Novizinnen und Novizen. Das ist auch so ein Austausch, eine gemeinsame Zeit, wo man sich intensiv auch mit den Gelübden beschäftigt, mit verschiedenen Themen des Ordenslebens. Und nach diesen 2 Jahren bei uns steht dann die Entscheidung zur ersten Profess, also wo man dann öffentlich verspricht, so zu leben. Aber selbst das ist auch noch auf Probe.
Wie war denn das jetzt für dich? Also du bist tatsächlich dann zum Postulat ins Kloster gezogen, hast also wirklich einen Cut gemacht und ein neues, anderes Leben angefangen. Können wir das so sagen?
Einerseits schon. Also es ist ein ganz anderes Leben. Ich habe vorher auch natürlich viele Sachen irgendwie aussortiert und so. Man braucht ja einfach auch nicht so viel. Wir teilen ja fast alles. Und gleichzeitig sind viele Dinge auch gleich geblieben. Also meine Freundschaften sind noch da, meine Hobbys pflege ich noch. Ich bin natürlich auch die gleiche Person irgendwie, die zwar auch immer im Wandel ist. Das ist, gehört ja auch so zur Persönlichkeitsentwicklung dazu, zum Glaubensleben dazu, dass es Wandel gibt. Aber so als Person bin ich ja trotzdem noch die gleiche.
Gab es denn jetzt am Anfang vielleicht irgendwas, was irritierend war für dich, was dich gewundert, gestört hat vielleicht auch?
Also gewundert oder gestört vielleicht nicht, aber es ist nochmal so eine andere Form vielleicht des Zusammenlebens. Also wir haben ja auch eine Hierarchie Also was für mich, glaube ich, neu war, ist im Vergleich zum Studentenleben. Also ich fahre nicht einfach in die Stadt und treffe mich mit Freunden, sondern ich spreche das immer ab oder sag irgendwem Bescheid. Das ist hat jetzt weniger mit Kontrolle zu tun, sondern auch, dass man weiß, wo ist die Schwester gerade. Aber es ist halt viel dieses gemeinsame Absprechen. Ich glaube, es ist in der Familie nicht anders, aber das war vielleicht so ein bisschen so ein Moment der Irritation, dass ich mir jetzt auch nicht selber einfach eine Fahrkarte buche, wenn ich irgendwo hinfahre, sondern dass es so immer den Weg über die Priorin geht. Ja, ist einfach so eine andere Art von Kommunikation vielleicht.
Da musstest du dich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Gab es denn auch was, was dir gleich richtig gut gefallen hat?
Ich glaube, so der Tagesstart, also der ist für mich bis heute auch am schönsten. Wir starten ja in Stille, also beim Aufstehen, man macht sich fertig, dann gehen wir in die Stille, meditieren. Ich schaue nicht auf mein Handy morgens, ich beantworte keine Nachrichten und dann beten wir die Laudes, haben anschließend Messe und dann Frühstück in Stille. Das sind also irgendwie erstmal so 2 Stunden oder so, wo man wirklich damit beschäftigt ist, aufzuwachen, anzukommen. Und das erlebe ich bis heute als sehr großen Reichtum, dass wir nicht so in den Tag stolpern, sondern ja wirklich den so beginnen können.
Was die allermeisten irgendwie schon mal gehört haben und was ja auch tatsächlich stimmt, ist, dass zum Ordensleben normalerweise gehört, dass die Ordensschwestern oder Ordensbrüder geloben, in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben. Bei euch ist das auch so?
Ja, und die Gelübde gelten für alle Ordensleute.
Armut, Keuschheit, Gehorsam, das klingt jetzt in den Ohren der allermeisten heute eher auch mal nicht so attraktiv, würde ich sagen. Lass uns mal durchgehen. Was heißt denn jetzt in deinem Fall Armut ganz konkret? Darfst du gar keinen Privatbesitz haben?
Also Armut bedeutet erstmal jetzt ganz konkret, dass das Gehalt, was ich verdiene, geht nicht an mich oder an mein Konto, sondern geht an die Gemeinschaft. Und ich bekomme monatlich ein Taschengeld. Also das ist so zum der monetären Situation. Aber wir legen die Gelübde auch immer sehr großzügig aus. Also es geht jetzt nicht nur um materielle Armut, ist vielleicht auch ein Teil, aber auch die Armut des eigenen Lebens, würde ich es nennen. Also die eigenen Grenzen zu kennen, zu akzeptieren. Die Armut auch jetzt gerade für mich in so einer älter werdenden Gemeinschaft zu leben. Also das bringt schon viele Gebrechlichkeiten im Alltag zum Vorschein. Und das ist manchmal auch schwer, das irgendwie anzunehmen. Aber das bedeutet für mich auch Armut, zu sagen, okay, ich nehme das an, so wie es jetzt ist. Und in allen Gelübden ist für mich eigentlich Jesus so das Vorbild. Also es heißt in der Bibel, er wurde arm, um uns reich zu machen. Also eigentlich so diese Menschwerdung Gottes, dass Christus sich entäußert hat und Mensch wurde, das steckt für mich eigentlich so hinter dieser Armut. Also nicht Armut um der Armut willen, das war auch Dominikus immer sehr wichtig, sondern Armut, um sozusagen den inneren Reichtum zu entdecken.
Jetzt ist für viele heute Armut ja doch vor allen Dingen finanziell gedacht erstmal. Mal ganz ehrlich, so einfach mal shoppen gehen, was Schickes für die Wohnung, für die Zelle, so heißt ja dein Zimmer ja. Im Kloster, was zum Anziehen, das geht nicht. Fehlt dir das manchmal doch?
Also am Anfang war für mich so die Vorstellung, ich kann mir nicht mehr alles kaufen. Das war für mich am Anfang voll die Abschreckung. Also das hatte ich mir im Vorhinein, dachte ich so, oh Gott. Und so, wo ich das jetzt schon über 3 Jahre lang lebe, merke ich, es ist ja eigentlich mehr so eine innere Angst. Also vielleicht irgendwelche so Stimmen, die einen davon abhalten wollen. Aber letztlich für meinen Alltag spielt das überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt auch so veranlagt, dass ich mir nie große Freude am Shoppen hatte oder so. Aber letztlich merke ich, ich brauche nicht mehr. Also ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und mir persönlich gefällt es, irgendwie auch einfach zu leben. Also ja, ich stehe sehr dahinter.
Armut in der Gesellschaft, für die Wohlstand, Besitz, Kapital sehr, sehr wichtig sind, ist ja auch immer so eine Art Gegenmodell, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so, dass wir uns auch solidarisieren mit denen, die nicht so viel haben. Also das hat auch was mit Solidarität zu tun. Und zum anderen wirklich diese Frage, was brauche ich wirklich? Und die sich immer wieder zu stellen, das finde ich auch in unserer Gesellschaft wichtig. Und gleichzeitig, also nicht, dass man einen falschen Eindruck gewinnt, also ich erlebe meine Gemeinschaft auch als sehr großzügig. Also wenn man sich mal irgendwie was wünscht oder so, dann bekommt man das auch zum Namenstag oder so. Also es ist nicht so, dass wir da sehr knauserig sind, aber wirklich immer wieder diese Frage, brauche ich das wirklich oder was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt?
Je weniger man besitzt, umso weniger muss man sich auch um diesen Besitz kümmern. Macht das womöglich auch frei?
Auf jeden Fall. Also ich erlebe alle Gelübde eigentlich unter dem Aspekt der Freiheit. Und ich merke das selber, dass ich immer wieder meine Zelle auch versuche auszuräumen und Sachen wegzuräumen, weil das für mich wirklich was mit Freisein zu tun hat.
Mhm. Ja. Kommen wir mal zum zweiten. Keuschheit, kein Sex, keine körperliche Liebe, keine körperliche Beziehung. Das können sich jetzt gerade junge Menschen oft so gar nicht vorstellen. Du offenbar schon, aber auch da nochmal ganz ehrlich, musst du da nicht echt auf ganz schön viel verzichten?
Jein, also kommt drauf an. Das ist auch wiederum so der äußere Rahmen der Keuschheit, also keine Partnerschaft, kein Sex, aber es ist auch noch viel, viel mehr, also eigentlich eine viel größere Fülle, die auch hinter der Keuschheit steckt. Es ist für mich eigentlich so der Blick, wie schaue ich Menschen an? Also schaue ich Menschen in Gesichter oder benutze ich Menschen für meine Bedürfnisse? Was aber bei der Keuschheit auch wichtig ist, ist einfach, Keuschheit heißt ja nicht Beziehungslosigkeit. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich weiterhin meine Beziehungen, meine Freundschaften pflege. Und ich merke, dass ich da ganz, ganz viel auch bekomme von dem, was man vielleicht auch in einer Beziehung sucht. Also Geborgenheit, Nähe, Austausch, so. Das ist ja auch möglich ohne jetzt sexuelle Aktivität.
Das stimmt. Und auch körperliche Nähe ist ja möglich, ne? Stelle ich mir jetzt vor. Denn danach sehnt sich ja doch dann wahrscheinlich fast jeder Mensch, einfach mal in den Arm genommen zu werden. Also das ist ja vielleicht unter euch Ordensfrauen dann auch möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, kommen wir noch zum Gehorsam. Alles tun, was jemand anderes entscheidet. Also das tun müssen, was oder tun ja. sollen. Jedenfalls muss da jemand anders noch mitsprechen. Das ist auch nicht unbedingt das, was wir uns so wünschen. Wem musst du denn jetzt überhaupt gehorchen? Deiner Chefin, also der Generalpriorin ist es bei euch, den älteren Mitschwestern, dem Papst, Gott? Wie ist das?
Also ich würde letztlich sagen, ist es immer Gott. Auch wie eben schon gesagt, es gibt in der Bibel ja auch den Ausdruck von Jesus. Also er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das meint eigentlich Gehorsam, es ist eigentlich immer so Gott gegenüber. Und ich bin aber schon der Überzeugung, dass sich so, wenn man jetzt auch Ignatius von Loyola, Unterscheidung der Geister, dass Gott natürlich jetzt nicht direkt zu mir spricht, sondern auch vielleicht durch Menschen. Und ich bin da schon der Überzeugung, dass die Gemeinschaft durchaus auch Dinge sieht, die ich nicht sehe oder etwas für mich im Blick hat, was ich nicht so im Blick habe. Und das finde ich eigentlich das Schöne am Gehorsam, dass ich mein Leben gar nicht komplett selbst kontrollieren muss, weil das geht auch gar nicht, sondern dass andere auch mitsprechen können oder dürfen und sollen. Und für mich ist das eigentlich immer auch so eine Weitung des Blicks. Ich muss mein Leben nicht selbst machen, sondern wir machen es irgendwie gemeinsam im Hören auf die Stimme Gottes.
Viele stellen sich wahrscheinlich aber vor, wenn ich ins Kloster gehe und Gehorsam gelobe, dann war es das mit meiner Freiheit. Dann bin ich total fremdbestimmt. Wie erlebst du das?
Also es gibt Situationen, wo man vielleicht etwas macht, was man sich jetzt so nicht aussucht. Also ganz konkret in der Schwester zum Arzt fahren und da im Krankenhaus 2 Stunden warten im Wartezimmer. Also es gibt ja schon irgendwie so Situationen, das sind jetzt keine ultra schlimmen Sachen, aber schon Dinge, die man sich jetzt nicht so aussuchen würde. Aber auch da glaube ich, dass das zu jedem Leben so ein Stück weit dazugehört. Ich meine, in der Familie haben wir das auch, dass man Dinge macht aufgrund von anderen Personen, aufgrund von Umständen, die jetzt einfach sein müssen und die jetzt irgendwie gemacht werden müssen und dann macht man die. Und im Noviziat haben wir ein Praktikum gemacht und ich wurde da eingeteilt, in die Demenzstation zu gehen im Vinzenzhaus in Oberhausen. Da haben wir noch ein Konvent mit eben einem angegliederten Altenheim. Und ich habe mir das ehrlicherweise nicht so, also ich habe das jetzt nicht so gesehen. Also ich wollte eigentlich nicht so gern dahin, weil ich irgendwie so, Demenzstation hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber irgendwie dachte ich dann auch, naja, die Mitschwestern haben sich das aus einem guten Grund ausgedacht und jetzt lass dich mal drauf ein. Und so die Erfahrung da einfach mal das mitzuerleben, einmal was die Mitarbeitenden da täglich leisten, aber auch die Demenz, also welche verschiedenen Ausprägungen es gibt. Und Demenz geht uns letztlich alle an, also ob persönlich betroffen oder Angehörige. Muss ich schon sagen, Ich hätte mir das so niemals ausgesucht, einfach ein Praktikum in der Elementstation zu machen. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, weil es für mich eine Horizonterweiterung bedeutet hat. Und das war jetzt nichts, was irgendwie wehgetan hat oder was irgendwie gegen, man kann den Gehorsam natürlich auch missbrauchen, aber das war in dem Fall halt nicht so. Und dann bin ich auch bereit, mich darauf einzulassen.
Welches dieser drei Gelübde ist für dich persönlich die größte Herausforderung? Armut, Keuschheit oder Gehorsam?
Okay. Oh, das ist schwer zu sagen. Es sind meinem Empfinden nach immer so ein bisschen Wellenbewegungen. Also mal fällt mir das eine schwerer, mal das andere. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Aber grundsätzlich sind diese drei Gelübde für mich jetzt nicht was, wovor ich erschrecke, sondern das ist ja irgendwie was ich auch gerne lebe, weil ich glaube, dass das einen Sinn hat.
Sag uns doch mal, wo genau stehst du eigentlich jetzt gerade in deiner, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen platt, in deiner Klosterkarriere? Also Postulat vorbei, Novizin bist du auch nicht mehr, ne?
Nee, ich bin jetzt Juniorin, also das ist sozusagen die dritte Stufe, das Juniorat. Das dauert bei uns 4 bis 6 Jahre und da beginnt man eben zu arbeiten. Wir verdienen ja auch Geld, wir bekommen nichts von der Kirchensteuer, sondern sind selbstständig finanziell für uns zuständig. Und im Juniorat ist eigentlich so die große Aufgabe oder Herausforderung zu prüfen, kann ich dieses Ordensleben auch dann leben, wenn ich sozusagen nicht diesen Schutz des Noviziats habe, sondern wenn ich mitten im Leben stehe und einen Beruf habe und noch alle anderen Sachen irgendwie, Freunde, Familie, Hobbys, wie geht das alles so unter einen Hut? Genau, und da bin ich jetzt gerade im 2. Jahr.
Wie können wir uns denn so einen klassischen Schwester Clarita im Klostertag vorstellen?
Ja, das ist schon mal eine gute Frage, weil ich montags bis mittwochs in Trier lebe. Ich arbeite beim Deutschen Liturgischen Institut in Trier und das hat sich einfach herausgestellt, dass jetzt Pendeln jeden Tag etwas unrealistisch ist. Deswegen bin ich montags bis mittwochs nicht im Haus, Mittwochabend wieder. Ja, der Tag ist dann so, ich nehme jetzt mal den Donnerstag zum Beispiel, da haben wir um 7 Uhr die Laudes, etwas später als sonst. Danach gehe ich an den Schreibtisch, ich mache dann noch Homeoffice an den Tagen, wo ich dann zu Hause bin. Um 11.30 Uhr ist Mittagshore, anschließend Mittagessen. Beim Mittagessen hören wir eine Tischlesung und dann gehe ich entweder nochmal an den Schreibtisch oder ich habe Orgelunterricht oder es stehen irgendwelche anderen. Ja, und dann ist um 17.30 Uhr die gemeinsame Eucharistiefeier, anschließend Abendessen, anschließend Vesper. Und manchmal ist am Abend dann noch gemeinsame Anbetung oder wir haben noch Rekreation, das heißt so gemütliches Zusammensitzen oder ähnliches. Manchmal beantworte ich abends noch E-Mails oder schreibe irgendwelche Artikel, die für irgendeine Zeitschrift ich gerade schreiben soll oder so. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, die Tage sind sehr gut gefüllt, eigentlich von morgens 6 bis abends 10.
Und eben strukturiert durch diese Stundengebiete.
Ja.
Hast du denn jetzt das Gefühl, seitdem ich im Kloster bin, seitdem ich mein Leben Gott geweiht habe, so sagt man das ja dann oft, bin ich Gott tatsächlich schon ein Stück näher gekommen?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, mein Gottesbild hat sich schon verändert. Im Sinne von, ist es freier geworden, ist es größer geworden. Also ich hatte schon auch Zeiten, so vor allem in meiner Jugend, wo ich sehr klare Regeln und so ist das und sehr so schwarz-weiß. Und ich merke das auch durch mein Leben im Kloster, weil sich da diese Frage nach Gott nochmal so existenziell stellt, dass so mein Gottesbild sehr groß, fast schon auch, ich würde es mit einem Fragezeichen deklarieren, also die Frage nach Gott stellt sich einfach viel, viel tiefer. Das heißt nicht, dass ich an Gott zweifle, aber dass eigentlich so, ich bete am liebsten auch in Stille, also meine Worte verstummen auch so mittlerweile. Das war früher auch anders. Und ich bete eigentlich am liebsten in Stille, einfach in diesem Dasein vor Gott, im Wissen, dass er mich liebt und dass ich da bin und dass das genügt. Ja, und das sind, glaube ich, Momente so des geistlichen Lebens, die können sich auch wieder ändern. Aber im Moment merke ich schon, dass das Gottesbild sich auch ändert oder meine Beziehung zu Gott ändert. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit dem Kloster zu tun hat oder auch grundsätzlich mit Lebenserfahrung.
Was nochmal ganz anderes. Manche Orden, die sind ja wirklich sehr, sehr streng, haben sogar eine Klausur. Ihre Brüder oder Schwestern, die leben sozusagen eingeschlossen in ganz bestimmte Räume, die sie nur in Ausnahmefällen verlassen. Das ist bei euch ja ganz anders. Aber du zum Beispiel, du hast ja schon erzählt, du hast auch noch bestimmte Freundinnen aus der Zeit vor dem Kloster, die triffst du nach wie vor, du hast Hobbys, ich habe gesehen, Bouldern oder Klettern, ne?
Ja.
Fahrradfahren. Kannst du denn auch mal sagen, ach Mensch, heute würde ich gern mit der und der Freundin ins Kino oder so, geht das?
Ja, also Im Noviziat wäre das jetzt eher nicht so drin gewesen, weil man da wirklich sich nicht so sehr ablenken soll und auch aus den alten Beziehungen auch so ein Stück weit austritt, um zu sagen, wer bin ich eigentlich außerhalb meiner Beziehung, meiner Arbeit? Also dieses wirklich Verworfensein auf sich selbst. Aber jetzt im Juniorat, da geht es ja auch genau darum, so, wer bin ich als Ordensfrau mit all meinen Beziehungen? Und ja, also wenn sich das jetzt zeitlich einrichten lässt, dann wäre Kino durchaus denkbar. Ich würde es jetzt nicht machen während einer Gebetszeit oder so, aber da drumherum schon.
Im Klosterleben, im Ordenleben, das heißt ja in Gemeinschaft leben. Bei dir in der Schwesterngemeinschaft, wie viele seid ihr denn eigentlich im Kloster Arenberg?
Da sind wir jetzt ungefähr 35. Und wir haben aber noch einige Schwestern, die auch auf der Pflegestation leben, also die auf Hilfe angewiesen sind. Die sieht man dann nicht so häufig, weil die ja intern dann nochmal betreut werden.
Das ist eben auch schon mal angeklungen. Deine Mitschwestern, die sind alle deutlich älter als du. Die nächstjüngste, glaube ich, ist, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, immerhin 18 Jahre älter als du.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen komisch, so als Küken, nenne ich das jetzt mal, dabei zu sein?
Also ich kenne diese Rolle des Kükens, weil ich auch das dritte Kind bin. Also ich bin auch das jüngste Kind so. Das kenne ich schon mein Leben lang sozusagen. Also es gibt Zeiten, wo das für mich schwierig ist. Also ja, weil die Themen einfach unterschiedlich sind. Die Schwestern mit Mitte 40 oder 50 haben einfach andere Themen als ich, so als junge Frau. Und oft merke ich aber, dass es auch gar nicht so die Rolle spielt. Also ich habe zum Glück Mitschwestern, mit denen ich mich gut verstehe. Dann ist das Alter gar nicht so unbedingt immer das Entscheidende. Und ich merke halt immer, wenn ich da bin, ist einfach so ein Gefühl, also hier bin ich richtig. Und egal, wie alt oder jung die jetzt sind, irgendwie fühle ich mich hier wohl. Und ich finde es auch ganz, ganz schön, dass die älteren Mitschwestern auch sehr interessiert sind an meinem Leben. Also die nehmen da wirklich sehr teil und fragen nach, wenn ich unterwegs bin. Und das ist schon auch sehr schön, dass sie da mich auch ernst nehmen, so mit meiner Jugendlichkeit und dass ich so viel unterwegs bin und so. Ja, von daher fühle ich mich da sehr wohl.
Aber es ist natürlich ein Fakt, dass die Schwestern, die jetzt schon relativ alt sind, die werden natürlich nicht jünger. Wenn du da so an die Zukunft denkst, was siehst du da so auf dich zukommen?
Ja, also wenn ich so im Chorgestühl sitze und dann mein Blick so ein bisschen schweift über die Mitschwestern, da werde ich schon sehr traurig. Also einfach in dem Wissen, okay, die werden jetzt in den nächsten 10 Jahren werden einige sterben und ich werde das vermutlich irgendwie mitbekommen. Das macht mich schon sehr traurig, dass da so tolle Persönlichkeiten, so tolle Mitschwestern irgendwie nicht mehr da sind. Das verändert die Gemeinschaft auch. Gleichzeitig sind wir jetzt im Moment sehr vom Alter geprägt, sag ich mal. Also so unser Tagesrhythmus und überall sind die Rollatoren und so. Und von daher könnte es auch sein, dass wenn wir weniger werden, die auch nochmal irgendwie eine andere Dynamik bekommen. Das weiß ich jetzt nicht so, aber ich glaube fest daran, dass ich nicht die Letzte bin, die eingetreten ist, bin ich auch nicht. Wir haben auch eine Novizin im Moment. Und dass wir auch Nachwuchs sozusagen bekommen, wenn auch jetzt nicht in Massen. Aber ich glaube schon daran, dass wir eine Zukunft haben. Und von daher passt es so.
Wenn ich jetzt sagen würde, naja, die Schwestern da im Kloster Arenberg, das ist wie eine ziemlich große WG plus gemeinsam gelebte Spiritualität. Würdest du sagen, ja, stimmt?
Ja, ich würde sagen, wir sind schon mehr als eine WG, weil wir nicht nur zusammen leben, sondern auch zusammen beten und uns wirklich auch eigentlich so als Familie sehen. Und eine WG ist auch vielleicht so ein bisschen austauschbar, dann zieht eine aus, dann kommt eine neue rein und so. Aber wir gehen eigentlich so unser Leben lang miteinander. Das ist vielleicht nochmal eine neue Herausforderung, aber ich finde es auch sehr, sehr schön, miteinander unterwegs zu sein. Und mir gefällt da das Bild der Familie eigentlich etwas besser, weil da hat man sich auch nicht unbedingt ausgesucht, aber man ist trotzdem miteinander verbunden, so wie schwierig das manchmal auch ist.
Aus dieser Familie der Schwesterngemeinschaft heraus, aus deinem Klosterleben, erzählst du ja seit einiger Zeit auch regelmäßig auf Social Media, vor allem auf Insta. Da ist zum Beispiel ein Reel viral gegangen, in dem deine älteren Mitschwestern den ersten Döner ihres Lebens essen, ich glaube mit Ü80. Hat dich das überrascht, dass das so gut ankam?
Ja, total. Also das ist ja völlig eskaliert. Das war nicht so geplant. Also ich habe schon gedacht, es ist ein witziges Video, ich lade es hoch. Also es war mir schon klar, dass es gut ankommt, aber dass es so viral geht und dann noch über Länder hinaus, das fand ich schon abgefahren. Aber ich finde es irgendwie auch schön und ich finde es auch eigentlich bezeichnend, dass es wirklich so eine ältere Mitschwester so viral gegangen ist. Ist ja irgendwie auch schön.
Anderes Beispiel, du zeigst, was beim Meditieren in deinem Kopf vor sich geht. Wie machst du das?
Ja, da sieht man mich, wie ich auf meinem Gebetsschemel sitze und dann kommt von oben so ein Pumuckl und quatscht alle möglichen Dinge herum. Ja, und das fand ich auch ganz lustig, dass das kam auch ziemlich gut an, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber mir war irgendwie auch wichtig zu zeigen, selbst, ja, das heißt selbst ich, aber ich, die ich das irgendwie täglich praktiziere, kenne das auch und wir Ordensleute sind nicht irgendwie besser im Beten oder Meditieren als alle anderen auch.
Warum machst du das auf Social Media? So aus Spaß in der Freude? Oder siehst du dich da echt als so eine Art Botschafterin, die den Leuten mal zeigt, wie das Leben hinter Klostermauern eigentlich wirklich ist?
Ich glaube beides. Also das Grundgefühl ist Spaß und Freude. Ich würde das jetzt nicht machen, wenn es irgendwie Arbeit ist oder so, sondern ich habe da wirklich Freude dran. Aber natürlich sind für mich so zwei Punkte wichtig. Das eine ist, dass ich mir selbst als Jugendliche so das gewünscht hätte, mal so einen Einblick zu bekommen, so authentisch wie möglich ins Klosterleben, weil es ja wirklich sehr viele Klischees gibt. Und das andere ist ja auch wirklich so ein bisschen aufzuräumen. Also ich glaube, es gibt Klischees, die stimmten mal, aber die stimmen heute nicht mehr. Und auch so ein bisschen die Angst vor dieser Lebensform zu nehmen, weil das Erste, was einem wahrscheinlich beim Ordensleben einfällt, ist irgendwie, oh Gott, bist du eingesperrt oder irgendwie sowas Negatives. Und das ist schon so ein bisschen meine Motivation, auch so aufzuräumen und zu zeigen, das ist eine sehr schöne Lebensform und ich bin da sehr glücklich in dieser Lebensform.
Hast du dann da vielleicht doch so ein bisschen heimlich die Hoffnung, doch damit auch Werbung zu machen fürs Ordensleben, gerade auch bei jungen Leuten und denen zu sagen, Mensch, das ist eine attraktive Lebensform, vielleicht wäre das auch mal was für euch, denn die Orden, haben wir auch schon gesagt, die altern in Deutschland ja noch schneller als die Gesellschaft. Bietet Social Media da vielleicht auch einen guten Kanal?
Ja und nein, also ich sage immer, das Ordensleben ist keine Massenbewegung, also es waren immer wenige Leute, die sich dafür interessiert haben und ich glaube, dass so gerade in den Nachkriegsjahren, dass das auch nicht unbedingt gut war mit 20 Novizinnen da. Also ich glaube, dass wir da vielleicht auch aus einer Zeit herauskommen, wo das halt normal war, dass 20 eingetreten sind. Aber eigentlich so, wenn man es globaler betrachtet und aus kirchengeschichtlicher Perspektive, ist es doch eher eine Lebensform für wenige Leute. Und das unterschreibe ich auch. Also es muss nicht jeder ins Kloster gehen, das wäre auch nicht gut so. Deswegen ist das für mich jetzt nicht eine Rekrutierungsmaßnahme oder so. Aber so ein bisschen, also gerade für vielleicht junge Leute, die sich für diesen Weg interessieren, da möchte ich schon so ein bisschen die Angst nehmen. Und ja, wenn von denen ausgehend irgendwie da so dieser Wunsch ist, wie so Klosterleben, dann bin ich gerne bereit, da irgendwie auch Ängste zu nehmen oder ja, zur Verfügung zu stehen.
Wie ist denn das eigentlich für dich überhaupt so, als junge Ordensfrau in dieser uralten Institution katholische Kirche zu sein, die bis heute, sagen wir es ruhig, total männerdominiert ist?
Ja, spannend. Also ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, dass Klöster immer ein Ort der Emanzipation waren. Zum einen, weil eigentlich Frauen ja damals ohne einen Mann leben konnten, ohne jetzt irgendwie angestarrt zu werden oder so. Also es war eigentlich für Frauen vielleicht auch eine gute Form, so emanzipatorisch zu sein. Und gleichzeitig, wir sind ja finanziell eben unabhängig. Also ich erlebe da schon eine sehr große Frauenpower auch in diesen Klöstern. Also ich glaube, dass gerade Frauenklöster immer auch was Emanzipatorisches haben. Und gleichzeitig, wir sind als Ordensgemeinschaft, wir sind eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts. Das heißt, wir sind nicht dem Bischof unterstellt, sondern letztlich dem Papst. Mir ist diese Treue zu Rom auch wichtig, aber dadurch haben wir eigentlich einen sehr großen Spielraum. Also es gibt auch Orden mit bischöflichem Recht, aber bei uns ist es halt so, dass uns jetzt kein Bischof sagen kann, geht dahin oder so, sondern dass wir da auch eigentlich eine große Gestaltungsfreiheit haben. Ich persönlich fühle mich in der Kirche einfach beheimatet und sehr wohl. Und ja, auch als Frau bin ich gerne in der katholischen Kirche.
Spielt denn die sogenannte viel diskutierte Frauenfrage in der katholischen Kirche für dich überhaupt eine Rolle? Also fändest du das richtig und wichtig, dass zum Beispiel auch Weiheämter für Frauen geöffnet würden? Zum Beispiel, dass ihr Schwestern ja auch Eucharistie unter euch feiern könntet? Ist das für dich ein Thema?
Tatsächlich ist das durch das Kloster noch mal mehr ein Thema geworden. Also vorher war das für mich jetzt irgendwie nicht so relevant. Aber das ist mir schon aufgefallen. Also dadurch, dass wir als Ordensschwestern, also wir beten wir gemeinsam, eine Schwester steht dem Gebet vor. Also wir beten ja irgendwie schon gemeinsam. Wir gestalten unser Leben eigenständig. Aber für die Eucharistiefeier brauchen wir halt immer einen Mann oder einen Priester und sind irgendwie in dem Sinne dann wieder abhängig so. Das habe ich im Kloster eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen die Problematik dahinter so verstanden, weil dann teilweise irgendein Priester kommt, der mit uns als Gemeinschaft überhaupt nichts zu tun hat oder auch so gar nicht weiß, wie zum Beispiel bei einer Beerdigung oder so, wer war diese Schwester oder so. Also das merke ich schon, dass das für mich schon ein stärkeres Thema geworden ist, seit ich im Kloster bin. Ja, und deswegen da schon für plädieren würde. Ja, allerdings weiß ich auch, dass das in Rom bisher undenkbar ist. Und ja, ich bin dann da auch jetzt nicht vorne in der ersten Reihe mit dabei bei diesen Themen. Und für mich ist dann eigentlich das Wichtigste so den Glauben, also der Glaube an Christus ist für mich in der Kirche das Wichtigste. Und alle anderen Fragen wären schön, wenn das irgendwie auch noch kommt. Aber es ist jetzt für mich in meinem Alltag jetzt nicht so relevant, sag ich mal.
Wie ist denn das bei euch im Orden überhaupt? Diskutiert ihr so unter euch Schwestern zum Beispiel solche kirchenpolitischen Fragen wie Reformvorhaben, den synodalen Weg oder was weiß ich, den Kurs von Papst Leo gegenüber Präsident Trump? Interessiert die Schwestern das oder ist das ganz individuell?
Total. Also bei uns liegen auch überall Zeitungen aus. Die Schwestern schauen abends auch immer ganz treu Tagesschau. Also auf jeden Fall sind diese Themen wichtig und wir diskutieren die auch. Also politische Dinge, kirchenpolitische Dinge, alles Mögliche. Wir können uns auch irgendwie darüber streiten. Also die Meinungen gehen da durchaus auseinander. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich glaube, das macht eine Gemeinschaft auch gesund, wenn wir nicht alle so die gleiche Meinung haben, sondern das auch auseinander geht. Ja.
Du hast ja eben erzählt, ihr habt auch alle einen Beruf. Da würde ich jetzt gerne mal hören, du arbeitest im Liturgischen Institut in Trier. Was heißt das? Was machst du da?
ja, ich habe eine Projektstelle für das neue Messbuch und das neue Benediktionale, was gerade erarbeitet wird und darf da so ein bisschen redaktionell unterstützen. Ja, also es gibt eine Abprobungsphase, es gibt Auswertungen, es gibt Datenbanken. Also man kann sich so ein bisschen mehr als klassischen Bürojob vorstellen. Aber mir macht sehr viel Spaß, weil ich schon als Theologiestudentin so die Liturgiewissenschaft eigentlich am spannendsten fand. Und ich finde das ganz schön, da jetzt so mitwirken zu können.
Jetzt könnte man ja sagen, oh, das ist aber wirklich very special interest, ja. Sehr, sehr speziell. was, vielleicht kannst du es mal konkret machen, was gefällt dir daran so?
Ich bin ja ein Kirchen-Nerd, also ich fühle mich einfach so in dieser kirchlichen Bubble einfach wohl und auch in der liturgischen. Ich feiere einfach sehr gerne Liturgie, also Liturgie ist ja irgendwie Teil meines täglichen Lebens und ich finde es irgendwie sehr schön, auch die Vielfalt, die es jetzt in meinem Beruf zum Beispiel gibt. Also es ist von Texte Korrektur lesen, bis hin zu Fürbitten schreiben oder einen Kindergottesdienst schreiben. Weil ich merke, dass ich das total gern habe, weil die Liturgiewissenschaft ist für mich eigentlich so ein bisschen auch, also da geht es ja eigentlich um den Gottesdienst, um Gebet. Und das ist ja so ein bisschen auch, was uns als Christinnen und Christen ausmacht, diese Gottesbeziehung. Und ich finde das total schön, sich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Also da kommt ganz viel zusammen, was mich so interessiert, von der Wissenschaft, von der Praxis, ja.
Da haben wir jetzt gerade noch eine ganz interessante Entwicklung, nämlich wir haben aus Rom gehört, nein, liebe KatholikInnen in Deutschland, ja. Ihr als Laien sollt bitte nicht im Gottesdienst predigen an der Stelle, die dafür vorgesehen ist nach der Eucharistie. Mhm. Wie hast du das gehört und wahrgenommen?
Also es hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht und es ist ja irgendwie so ein bisschen das Problem, finde ich. Also die deutsche Kirche hat jetzt so ganz viele Vorschläge, die Rom prüfen soll. Aber wenn Rom etwas prüft, dann gibt es natürlich auch von Rom eine Antwort. Und ja, es ist ja eigentlich abzusehen, dass Rom da jetzt nicht überall ein Häkchen drunter macht und sagt, ja, könnt ihr so machen. Also deswegen, ja, wenn man Rom fragt, bekommt man halt eine Antwort. Vieles in der Kirche wurde meiner Meinung nach gemacht, so aus dem Volk heraus. Also wir haben das ja wann war das denn? Ich glaube, Papst Franziskus hat ja die Akkolytatsbeauftragung, die Lektoratsbeauftragung für Frauen geöffnet. Und das wurde aber schon jahrhundertelang, oder ich weiß nicht wie lange, so schon gemacht. Genauso mit den Messdienern. Also es gab ja Messdienerinnen schon irgendwie in den 70ern oder so. Und es wurde aber viel, viel später erst offiziell erlaubt. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen auch dieser Sensus Fidei. Also wenn Dinge sowieso schon vom Volk praktiziert werden, dann glaube ich, ist das ein größerer Anreiz vielleicht für Rom, das zu ändern, als wenn man jetzt offiziell fragt. So.
Das heißt, du würdest sagen, wir machen einfach erstmal so ein bisschen weiter.
Ja.
Schwester Clarita, unsere Zeit hier bei Himmelklar, die neigt sich jetzt langsam ihrem Ende zu. Deshalb zum Schluss die Frage, die wir hier allen stellen. Was gibt dir ganz persönlich hier und heute Hoffnung?
Ich habe letztens die Stelle im Buch Jeremia gelesen. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung schenken, sagt Gott quasi an die Gemeinde. Und das ist für mich eigentlich, ist unser Glaube die Hoffnung schlechthin. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Hoffnungspunkt. Eigentlich so die Kernbotschaft unseres Glaubens. Gott ist Mensch geworden und hat unser ganzes menschliches Leben geteilt mit allen Höhen und Tiefen. Und ist wieder zurückgekehrt. Und das erwartet eben uns auch. Also, dass wir eigentlich so teilhaben am Leben Christi. Das ist für mich eigentlich die Hoffnung schlechthin.
Schwester Clarita, Dominikanerin von Arenberg, beziehungsweise ganz offiziell Angehörige der Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Katharina von Siena im Orden des heiligen Dominikus in Arenberg. Heute unser Gast hier bei Himmelklar. Toll, dass du so viel von dir und deinem Leben im Kloster erzählt hast. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und bei allen, die zugehört haben, bedanke ich mich auch. Ich bin Hilde Regeniter und ihr könnt diese und alle anderen Folgen von Himmelklar überall da finden, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch bald wieder dabei seid. Tschüss, macht's gut.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio Hörfunkprogramm.